Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Carsten Kluth, ich bin Chefvolkswirt bei Emme Warburg & Co. in Hamburg und auch zuständig hier für die Vermögensverwaltung.
Und wir unterhalten uns am 1. September. Jetzt ist schon September, so schnell kann's gehen. Herr Klude, da ist ja klar, welche Frage ich als erstes stelle. Remember to come back in September. Wobei diese Frage ist irgendwie fehl am Platz in einem Jahr wie 2020. Nach dem besten Börsenaugust aller Zeiten bei uns und dem besten seit Jahrzehnten an der Wall Street, kann da überhaupt einer zurückkommen? Scheint doch, als seien eh alle schon im Markt.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also jeder, der jetzt erst zurückkommt, wird sich wahrscheinlich so ein bisschen verwundert die Augen reiben, weil er natürlich dann ja gedacht und vermutet hat, dass es doch zumindest in den Sommermonaten mal ein kleines Durchatmen gibt und die Kurse vielleicht mal wieder gen Süden gehen würden. Das hat aber nicht stattgefunden und das zeigt, dass der Anlagedruck enorm ist und letztendlich viele nach wie vor, glaube ich, auch überrascht sind, dass trotz Corona und trotz auch nach wie vor zum Teil ja zumindest schwacher Konjunkturdaten die Börse so gut läuft. Also insofern wird es für all diejenigen, die nicht dabei sind, höchste Eisenbahn, noch einzusteigen, würde ich sagen.
Noch einzusteigen, das heißt hinterherrennen. Ich meine, es gibt ja die, die durchaus auf diesen Rücksetzer im Sommer gewartet haben. Der Sommer verabschiedet sich, der Rücksetzer ist nur nicht da. Es gibt doch immer dieses viel zitierte Geld an der Seitenlinie. Notenbanken und Regierungen haben sich klar committed, da kommt noch mehr, beziehungsweise es wird auch nichts abgezogen. Kommt denn die Einstiegschance nicht? Bei Ihnen hat es jetzt eher so geklungen wie, naja, dann wird es jetzt so langsam mal Zeit, auf den fahrenden Zug zu springen und eben nicht zu warten, dass der nächste kommt.
Ja, genau so ist es. Gut, ich sag mal, Rücksetzer sind von der Tendenz natürlich immer möglich. Die Frage ist, wie stark und wie schnell er dann kommen wird. Und meistens ist es für Anleger dann auch schwierig, weil wenn so ein Rücksetzer kommt, dann gibt es meistens gute Gründe dafür. Dann sagt man sich, ach, es kann bestimmt noch weiter runtergehen. Ich warte noch mal ein bisschen ab. Und meistens ist es so, dass man dann den idealen Einstiegszeitpunkt auch nicht erwischt. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, muss man sagen, gerade wie Sie es auch erwähnt haben, gerade weil die Geld- und die Fiskalpolitik so starke Impulse setzen und letztendlich auch nicht zu erkennen ist, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern wird und die Anlagealternativen, über die wir ja auch schon seit Ewigkeiten sprechen, dass die immer weniger werden und dass es immer schwieriger wird, gute Renditen zu erzielen, das ist angesichts dieser Konstellation natürlich außerhalb des Aktienmarktes so gut wie unmöglich. Und vor dem Hintergrund, ja, kleine Rücksetzer mag es geben, den großen Einbruch, wo man sagt, jetzt geht es nochmal 10-15% runter, den würde ich tatsächlich im Moment nicht erwarten.
Auch weil diese Liquidität eben da ist, dieses Auffangnetz der Notenbanken. Zuletzt hat ja die Fed, die US-Notenbank, klare Signale gesendet. Man spricht jetzt oft von einer neuen Strategie der Fed. Ich habe mich gefragt, ist die denn wirklich so neu oder ist das am Ende einfach nur ein noch deutlicheres Powell, whatever it takes, wenn man mal das wieder bemühen möchte?
Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Es ist ein bisschen anders verpackt. Ich glaube auch, die Fed hat ja in der Vergangenheit ja auch nie sofort die Zinsen erhöht, wenn die Inflationsrate sich mal Richtung 2% bewegt hat oder sogar mal drüber lag. Das war selten genug der Fall, aber wir hatten beispielsweise so eine Phase 2010, 2011 nach der Finanz- und Wirtschaftskrise. Da hatten wir zwischendurch mal Inflationsraten von 3%. Da hat die Fed auch nicht reagiert. Also insofern, glaube ich, ist es vor allen Dingen ein ganz, ganz klares Signal an die Öffentlichkeit, auch an die Marktteilnehmer, dass man eben doch abrückt von diesem alten Credo der Inflationsbeobachtung und letztendlich wird damit, glaube ich, eben noch klarer, dass die Zinsen niedrig bleiben und dass auch die US-amerikanische Notenbank wahrscheinlich aus Sicht der nächsten Jahre hier an der Geldpolitik gar nichts verändern wird.
Ja, da kann man so ein bisschen fragen, ist das auch Donald Trump Druck? Das will ich jetzt mal nicht unterstellen, aber es ist ja US-Wahljahr. Die Börse wird in den nächsten Monaten vermutlich gut sein nach diesen Fed-Aussagen und das braucht ja ein amtierender Präsident, wenn er wieder Präsident werden möchte. Die Börse möchte ja ohnehin gerne Kontinuität haben, das kennen wir schon. Sieht wohl alles nach Donald Trump aus. Wobei, die Wirtschaft sieht nicht so gut aus, viele sind arbeitslos, die Bevölkerung verunsichert, viele Corona-Tote, überall auch Unmut und Demos gegen Trumps Einstellung und Haltung. Die US-Wahl wird wichtig für die Börsen, das ist immer so. Wie sehen Sie die Lage?
Gut, wenn man sich die Umfragen anschaut, spricht momentan vieles dafür, dass Trump nicht wiedergewählt werden könnte und sein Amt verliert. Auf der anderen Seite muss man ja klar sagen, das war vor 4 Jahren nicht wirklich anders. Da führte seine Kontrahentin ja das Rennen lange Zeit an und dann kam es zu diesem überraschenden Wahlergebnis. Also ich würde mal sagen, noch ist da das letzte Wort nicht gesprochen und lassen wir uns mal überraschen, was dann tatsächlich im November für ein Ergebnis vorliegen wird. Noch, glaube ich, sollte man Trump nicht abschreiben und Sie haben es gesagt, die Wirtschaft ist sehr, sehr wichtig. Die Entwicklung der Börsen spielt für Trump eine große Rolle, die laufen gut. Die Wirtschaft läuft noch nicht so gut, aber ich glaube, dass man auch doch erkennen kann, dass es im dritten Quartal auch zu einer sehr, sehr deutlichen positiven Gegenbewegung kommen wird. Wir hatten in den USA das Problem der hohen Infektionszahlen im vor allem Juli bis Anfang August. Das hat sich mittlerweile aber oder entwickelt sich in die bessere, in die positive Richtung. Das heißt also, die Zahl der Neuinfektionen ist jetzt deutlich gesunken. Und die gute Nachricht ist ja eigentlich auch die, dass trotz der hohen Infektionsdaten, die wir noch gehabt haben, nicht erkennbar ist, dass es der Wirtschaft so großen Schaden oder in der Wirtschaft so großen Schaden angerichtet hat. Also ich glaube, im Moment kann man eigentlich recht optimistisch sein, dass wir tatsächlich so eine Art V-förmige Konjunkturerholung sehen, die auch durchaus vielleicht noch länger anhalten kann, als sich viele das vorgestellt haben. Und das würde Trump natürlich auch zugutekommen. Ich glaube, ganz wichtig für ihn wäre es natürlich auch, wenn bis November dann tatsächlich ein Impfstoff auch bereitstehen würde, dass er dann auch sagen könnte, guck mal hier, mit meiner Wirtschaftspolitik kann man auch in die nächsten 4 Jahre gehen und es wird ohnehin alles besser, weil auch Corona dann keine große Rolle mehr spielen wird.
Aber Sie haben jetzt schon was ganz Gutes gesagt, nämlich die Börse ist gut, die Wirtschaft noch nicht vielleicht. Es könnte ja auch sein, dass wir gerade das vorgeführt bekommen, was man immer sagt, nämlich dass die Börse die Zukunft abbilden möchte. Wenn wir uns Konjunkturdaten anschauen, beispielsweise kommt ja heute auch die Konjunkturprognose von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Arbeitsmarktdaten aus Deutschland und so weiter. Das sind häufig alte Daten, die wir da bekommen. Das hat die Börse ja alles schon lange gewusst. Wenn wir jetzt uns die Börse anschauen und da ist eine V-Formation, dann könnte es ja sein, dass die Börse die Zukunft kennt. Und wenn wir jetzt mal wirklich überlegen, ein Impfstoff wäre da, vermutlich Mitte 2021 oder so, das viele Geld, die ganzen Programme plus Nachfrageüberhang, alle haben ja Sehnsucht zu reisen, zu konsumieren, zu investieren. Auch die Unternehmen haben Investments aus Unsicherheit zurückgehalten. Wenn jetzt diese Corona-Unsicherheit irgendwie mal optimistisch gedacht im Laufe des nächsten Jahres weg wäre, dann geht's doch ab. Damit wäre das, was wir jetzt sehen, ja nicht übertrieben, was viele sagen, sondern vermutlich erst der Anfang.
Ja, zumindest könnte es der Anfang sein für Aktien von Unternehmen, die bisher noch stark zurückgeblieben sind. Weil man muss ja sagen, letztendlich haben wir schon eine deutliche Zweiteilung des Aktienmarktes. Es gibt Branchen und Unternehmen, die profitiert haben und bei denen die Kurse sehr, sehr stark angestiegen sind. Und dann, ich sag mal, Old Economy Zykliker, sogenannte Value-Aktien, die extrem stark noch zurückgeblieben sind, die könnten tatsächlich davon profitieren, wenn dieses Szenario zurück zur Normalität wahr werden würde. Im Moment wissen wir das alle noch nicht. Das Virus verändert sich, mutiert. Insofern, wie gut dann ein möglicher Impfstoff, ein Medikament wirken wird, das steht alles immer noch in den Sternen. Aber wenn man mal davon ausgeht, ja, das klappt alles und entwickelt sich in die richtige Richtung, dann glaube ich auch, dann wird die Börse eher weiterlaufen. Klar ist vieles sicherlich möglicherweise eingepreist. Das wissen wir ja alles immer nicht so ganz genau. Die Bewertungen sind zum Teil ja schon sehr, sehr anspruchsvoll geworden. Aber letztendlich muss man sagen, was war in der Vergangenheit eigentlich Auslöser für nachhaltige Kurskorrekturen am Aktienmarkt? Meistens ja die Geldpolitik. Und darüber haben wir schon gesprochen. Die amerikanische Notenbank hat hier eigentlich ganz klar die Ampeln auf grün gestellt für die nächsten Jahre. Von Seiten der Europäischen Zentralbank ist auch nichts anderes zu erwarten. Und auch die meisten anderen internationalen Notenbanken haben ja die Geldschleusen so weit geöffnet, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass dieses Thema Liquidität das Bestimmende bleiben wird und nicht unbedingt temporäre Konjunkturschwankungen und Konjunkturdaten, die vielleicht dann auch mal wieder schwächer ausfallen werden, was ganz normal wäre, weil sich ja die Dinge nie wie am Lineal gezogen entwickeln werden.
Aber wäre es denn ganz normal, dass alle nur auf die Notenbankpolitik gucken und eben nicht mehr auf die Wirtschaft? Sie haben die Bewertungen schon angesprochen. Wenn man sich da Kurs-Gewinn-Verhältnisse anschaut, da wird einem ja schwindelig. Und es gibt genug Unternehmen, die im nächsten Jahr sicherlich nicht die gleichen Gewinne wie in den vergangenen Jahren haben werden und die Kurse sich trotzdem ganz gut entwickelt haben. Und ich spreche jetzt nicht von denen, die durch die Decke gegangen sind wie Tesla, Apple und Co. Ich bekomme so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man mir sagt, ja, was soll denn die Konjunktur? Egal, ich schaue nur die Geldpolitik an. Was wollen wir mit Arbeitslosenzahlen? Was wollen wir mit Unternehmensgewinnen? Wen interessiert die Berichtssaison, die Geldpolitik ist alles, was zählt, dann entkoppelt sich doch die Börse von der Realwirtschaft. Das würde auch umgekehrt bedeuten, kaufen, 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 ganz egal, weil eh alles steigt, man kann nichts falsch machen und das klingt nach Euphorie, das klingt nach Bubble und was Blasen machen, das wissen wir, sie platzen irgendwann.
Das stimmt und als Volkswirt, der auf fundamentale Daten oder gewohnt ist, auf fundamentale Daten zu achten, geht's mir da auch wie Ihnen und vielleicht vielen anderen, dass man sagt, Mensch, eigentlich habe ich so ein gewisses ungutes Gefühl dabei, weil immer nur steigende Kurse, egal ob die Konjunktur gut oder schlecht ist, ob die Unternehmensergebnisse nach oben oder nach unten gehen, das kann es doch eigentlich nicht sein. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen, auch wenn man schon in die letzten Jahre zurückschaut, finde ich, hat das Steuern von Aktienquoten mittels Konjunkturdaten nicht mehr so richtig gut geklappt. Erinnern wir uns ans Jahr 2018, da waren die Konjunkturdaten lange Zeit sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz haben die Märkte dann eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Also der Eindruck ist schon der, dass vornehmlich die Geldpolitik oder vielleicht nicht nur, aber doch eine immer wichtigere Rolle spielt und letztendlich eben mit diesem klaren Statement und dem Bekenntnis, die Geldschleusen weiter geöffnet zu halten, glaube ich, bleibt einem als Anleger gar nicht so viel übrig, als hier vielleicht auf dieser Welle dann mitzuschwimmen. In der Vergangenheit war es häufig so, dass die Notenbank auch Kopf- oder Bauchschmerzen signalisiert hat, wenn die Bewertungen zu stark nach oben gegangen sind. Erinnern wir uns an Greenspan, der 96 schon gewarnt hatte vor zu hohen Bewertungen und die Blase ist dann erst 2000 geplatzt oder hat begonnen zu platzen, nachdem die Notenbank dann die Zinsen erhöht hat. Aber wenn wir jetzt, ich sag mal, mit Blick auf die nächsten 2, 3, 4 Jahre vielleicht keine höheren Zinsen bekommen sollten, was ist dann die Nadel, die diese Blase zum Platzen bringt? Da fehlt mir momentan einfach ein bisschen die Fantasie.
Kann ich Ihnen sagen. In allen Szenarien, die wir besprochen haben, ist das Szenario, der Markt steigt. Man sagt doch auch immer, wenn sich alle einig sind, macht der Markt genau das Gegenteil. Also eigentlich ist es doch ganz einfach. Gehen Sie voll in den Markt, alle wollen voll in den Markt. Ja, und dann braucht man Absicherung. Aktienquoten hatten Sie gerade selbst schon angesprochen. Ist denn jetzt gerade ein Szenario, wo man sagt, voll in den Markt? Oder gibt es doch diese Option, der Markt macht vielleicht dann genau das andere?
Ich glaube eben, es gibt schon einige Anleger, die sagen, wir gehen voll rein. Aber es gibt eben auch eine Vielzahl von Anlegern, die eben immer noch skeptisch sind. Genau aus den Argumenten, die wir gerade schon besprochen haben. Konjunkturdaten sind nicht gut. Die Bewertungsmultiplikatoren sind zum Teil abstrus hoch und da sagen schon viele Anleger immer noch, ich habe jetzt ungutes Gefühl, ich bin vielleicht noch gar nicht dabei gewesen, ich warte ab auf noch einen etwas besseren Einstiegszeitpunkt oder man war schon dabei, nimmt jetzt Gewinne mit und sucht dann wieder nach dem bestmöglichen Zeitpunkt nochmal wieder einzusteigen. Ich glaube schon, dass wir nach wie vor eine sehr, sehr große Skepsis haben. Und das ist vielleicht auch genau der Grund, weshalb es weiter raufgeht. Es gibt immer noch genügend Anleger, die investieren wollen und die vielleicht auch investieren müssen. Gerade die professionellen Anleger, die an Benchmarks gemessen werden, die dementsprechend immer gucken müssen, dass sie da dem hinterherkommen, was der Markt macht. Und das ist vielleicht genau der Grund, weshalb eben wir auch noch keine totale Euphorie haben. Also ich lese nach wie vor sehr viele eher skeptische Kommentare und kenne das auch aus den Kundengesprächen, dass viele sagen, also ich fühle mich nicht wohl dabei, jetzt in Aktien zu investieren. Aber was sind die Alternativen? Darüber muss man natürlich auch nachdenken und da fällt es schwer, eine gute Antwort zu finden.
Also Stichwort Tina. Trotzdem, wir haben jetzt immer über der Markt gesprochen. Es sind ja nicht der Markt, es steigt ja nicht alles. Ich hatte vorhin auch gesagt, man kann kaufen, was man will, alles steigt. Das stimmt ja gar nicht, sondern zuletzt waren es eher die Tech-Werte, Pharma, die Corona-Gewinner, Zoom und so weiter, Delivery Hero und wen man da nicht alles nennen möchte. Die werden und werden immer stärker. Umgekehrt, Sie hatten vorhin gesagt, vielleicht, wenn das V kommt, sollte man sich vielleicht lieber mal die Verlierer anschauen. Mir hat jemand eine andere Formation ins Spiel gebracht, nämlich das K. Der hat gesagt, wir sind an einer Stelle, da teilt sich's. Die einen sind die Gewinner, die gehen hoch, die anderen sind die Verlierer, die gehen runter. Wenn jetzt aber dieses V kommt, dann könnten ja tatsächlich die Verlierer die Gewinner von morgen sein. Was schauen Sie sich an? Kaufen Sie schon die Verlierer?
Im Moment kaufen wir die Verlierer noch nicht, weil wir eben auch noch skeptisch sind und sagen, okay, ich sag mal, in der noch Corona-Welt, in der wir uns im Moment befinden, wäre uns das eigentlich zu früh, jetzt schon auf die Verlierer zu setzen. Also ich sag mal so die klassischen, was weiß ich, Industrie, vor allen Dingen aber vielleicht Reiseunternehmen, Flugzeughersteller etc. Aber da sehen wir noch nicht die Rückkehr zur Normalität. Sie haben es angesprochen, wir haben tatsächlich ja diese Zweiteilung des Marktes, aber die haben wir ja auch nicht erst seit Corona. Wenn man mal ganz ehrlich ist, sind die Themen, die heute dominieren, die Themen, die wir auch schon in den letzten Jahren gesehen haben. Also es sind die Tech-Werte, die gut funktionieren und die eine gute Performance aufweisen. Das hat sich jetzt in der Corona-Zeit nochmal stärker herausgebildet, weil viele Unternehmen beweisen konnten, dass sie in dieser Phase besonders gute Gewinne und Umsätze erwirtschaften konnten, dass ihre Geschäftsmodelle gut funktioniert haben. Wir haben nach wie vor eigentlich das Verhältnis, dass amerikanische Aktien besser funktionieren als europäische Aktien. Wir haben nach wie vor auch den Trend beispielsweise der Nachhaltigkeit, das heißt also Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, dass die auch besser laufen als, ich sag mal, die alten schmutzigen, in Anführungszeichen, Firmen. Das sind alles Trends, die wir schon seit 2 oder 3 Jahren beobachten. Die sind zum Teil, sind die noch stärker ausgeprägt gewesen in den vergangenen Wochen und Monaten. Also insofern haben wir tatsächlich diese K-förmige Entwicklung an den Börsen. Und momentan spricht noch nicht so viel dafür, dass es tatsächlich da zu einer nachhaltigen Veränderung kommt. Also insofern setzen wir auch tatsächlich auf die Favoriten, auf die bisherigen Favoriten in erster Linie.
Herr Klude, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
Börsenradio Network AG. Kompetent, aktuell, verständlich.